Meine heutigen Interviewpartner haben ihr Unternehmen vor gut 5 Jahren gestartet. Sie haben heute ein Kernteam von 10 Personen rund und sie sagen selber, dass sie eine Netzwerkorganisation sind. Was das bedeutet, erzählen sie nachher gerade. Im 2023 haben sie rund 1 Million Franken Umsatz gemacht und machen aktuell ein Crowdinvesting über Omnium. Wir reden sicher darüber, warum und was ihr da genau sucht und wie das abläuft. Ich freue mich mega auf das Gespräch. Meine heutigen Interviewpartner sind Christine König und der Christian Müller von Intrinsic.
Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast.
Die Podcast-Folge wird gesponsert von Care4IT. Ist deine IT unverzichtbar für dein Business? Mit ihren Next Generation IT Services sorgt Care4IT für maximale Produktivität in deinem Unternehmen. Und zwar ultraschnell und ultrasicher. Mit nur 7 Minuten Reaktionszeit und maximal 1 Stunde Lösungszeit bietet sie dir den schnellsten IT-Service der Schweiz. Und das erst noch 100% klimaneutral. Gang jetzt auf www.careforit.ch und buch direkt einen kostenlosen Beratungstermin. Hallo zusammen, schön, seid ihr da, wie geht's?
Hallo miteinander. Danke für die Einladung, danke für das Gespräch. Wir sind gespannt auf den Austausch und voll in der Wachstumsfinanzierung drinnen.
Perfekt, eben das Crowdinvesting läuft schon ein bisschen, auf das gehen wir nachher ein, aber eigentlich ist es schon erfolgreich, kann man sagen, oder? Also es läuft sowieso, gibt ja dort immer so ein bisschen Grenzen, die man erreichen will, damit es stattfindet, aber das haben wir eigentlich schon überschritten, richtig?
Ja genau, also wir haben bereits die 100% Schwelle überschritten, wir haben das Ziel von 250'000 Franken in einem ersten Schritt einzusammeln. Das ist bisher schon gelungen, nach rund 3 Wochen. Und jetzt haben wir noch knapp 3 Wochen. Das heisst, wenn es dann ausgeschaltet wird, noch etwa 10 Tage. Das heisst, bis am 14. April. Und das grosse Ziel ist, 500'000 einzusammeln. Also, wir möchten auf 200% kommen und dort sind wir ganz zuversichtlich, dass wir da noch weitere Kreise können aktivieren.
Das ist doch sehr gut. Christine, was macht ihr genau mit Intrinsic?
Wir probieren seit etwa 5 Jahren eine neue Lernkultur in Schulen und Organisationen hineinzubringen mit unterschiedlichen Projekten und Interventionen, weil wir glauben, es gibt noch viel zu tun, wenn man aufs Lernen schaut, egal eben wo und wie alt man ist, und sind dort dran mit der klaren Absicht, dass es Zeit ist für angewandte Revolution, so wie wir ja kokettieren mit diesem Begriff, obwohl es ja ein Zusammen und ein Miteinander ist und nicht ein kämpferisches Gegen irgendetwas Bestehendes. Und zwar, weil wir überzeugt sind, dass mit dieser Zukunft, die bereits schon stattfindet und sich auch immer mehr abzeichnet, wo uns alle veränderbar und voranschreitend bleiben, dort Lernen ein Elementarteil ist und zu einem ganz wichtigen Rohstoff geworden ist, wo uns alle betrifft. Und darum sind wir dort dran.
Also ihr wollt das Lernen revolutionieren?
Genau.
Also wir glauben, dass die Herausforderungen, die sich heutzutage stellen und die vielleicht auch die kommenden Generationen dürfen lösen, dass die so frei nach Einstein nicht mit den Methoden gelöst werden können, mit denen wir sie uns eingebrockt haben. Also es braucht ein Stück weit ein neues Bewusstsein, wie man Probleme angeht, und es braucht vielleicht auch die Umsetzung von der Erkenntnis aus der Wissenschaft, wie Lernen wirklich funktioniert. Dezentral, eigenverantwortlich, viel individualisierter und eben im besten Fall mit intrinsischer Motivation. Also dort ansetzen, wo man selber Anknüpfungspunkte hat und wo man sich selber auch begeistern kann. Also in einer Wohlfühlzone einerseits und gleichzeitig sehr leistungsorientiert, dass man die Themen anpacken können, die dringlich sind. Also sozusagen die gesundheitlichen Aspekte mit leistungsorientierten Aspekten zusammenbringen. Und das gibt halt ein Stück weit eine andere Haltung und im besten Fall eine andere Kultur, wie Lernen organisiert wird, wie das Lernen strukturiert wird und auch begleitet wird.
Das klingt mega gut, aber kannst du da konkreter sagen, wie das denn das passiert? Also, was konkret macht ihr denn jetzt da? Oder was sind denn so Projekte, die ihr umgesetzt habt? Wie macht ihr eure Idee zu einem Businessmodell, wo ja im Moment drin investiert werden soll? Also, was konkret bietet ihr denn an für eine Lösung? Oder wie sieht eure Lösung aus?
Ja, ich sage gerne etwas dazu. Nochmal so übergeordnet. Wir kommen ja landläufig von einem Bildungsmodell, wo man recht linear und vorpfadet, also deterministisch, wo bereits das Ziel bekannt ist, was wir gelernt werden, am Anfang feststeht. Wir haben in der Schule so strukturierte Prozesse, wo Leute in Jahrgangsklassen einsortiert, in 45 Minuten Lektionen abgeschnitten, in definierten Methoden, Tiefen, also Niveau-Tiefen, Geschwindigkeiten und vorgefertigte auch Inhaltshappen lernen. Also alle werden sozusagen über den gleichen Leist geschlagen oder gebrochen, ganz allgemein. Und Lernen funktioniert tatsächlich viel individueller und wir bauen Anlagen, wo man genau die Individualisierung und die Kompetenzorientierung, die bei jedem wieder anders aussieht, was die Reihenfolge und eben die Tiefe und den Themenschwerpunkt anbelangt, auch wirklich zulässt. Und konkret sieht das so aus, dass wir genau also Workshop-Serien oder ganze Lernabläufe mit Schulen, mit Lehrpersonen, aber auch mit mitarbeitenden Teams aus Unternehmungen kuratieren und Leute mit den Inhalten, die vorgegeben sind, die nehmen wir aus dem Lehrplan 21 bei der Schule oder aus der strategischen Ausrichtung von Unternehmungen und wir begleiten die Leute, begleiten, sich möglichst intrinsisch motiviert und eben mit sich selber im Austausch durch so einen Lernprozess durchzuführen. Am Schluss sind das Serien von Workshops, wo wir die Leute begleiten, ihrem eigenen Lernverhalten auf die Schliche zu kommen.
Jetzt hast du Schulen und Unternehmen angesprochen. Also das sind in dem Fall zwei verschiedene Gruppen von potenziellen Kunden oder von Kunden, die ihr habt. Und wie in einer Schule, also für mich ist eine Schule ja etwas sehr, ich habe keine Ahnung von dem Businessmodell oder von Schulen an sich, aber das ist ja etwas, wo sehr organisiert, staatlich vorgegeben ist. Wer genau ist denn da euer Kunde? Ist das irgendeine Gemeinde? Ist das ein Kanton? Ist das der Lehrer oder die Lehrerin? Ist das eine Schulleitung? Mit wem arbeitet ihr da zusammen?
Also tatsächlich ist die Schule ein wunderbares Ökosystem für ganz viele Einschlupfmöglichkeiten. Die meiste Art, wie wir im Austausch sind, ist tatsächlich über Schulleitungen und Lehrpersonen oder Lehrpersonenteams, die schon unterwegs sind und schmecken, dass es irgendwie etwas braucht, was im Moment vielleicht noch nicht gerade in voller Länge, Breite und Tiefe in der Schule implementiert ist. Und dort alle aber eigentlich den Wunsch haben, die Schule entwickeln, sich selber zu entwickeln als Lehrperson und natürlich alle voran den Schülerinnen und Schülern können so begegnen, dass sie wie in einer anderen Rolle auch wahrgenommen werden und weil sie ja auch neue Sachen oder neues Verhalten, sagen wir mal, oder neue Kompetenzen von den Schülerinnen erwarten, wie das vielleicht noch vor 10 Jahren war. Oder? Und dort spüren wir auf unterschiedlichen Ebenen Dringlichkeiten und werden angefragt von unterschiedlichen Menschen, die bereits im Ökosystem drin sind oder Schule geben. Und auf der anderen Seite sind wir auch Ansprechpartnerin für Leute, die sich erst gerade auf den Weg machen, die einerseits möchten irgendwie Bildung innovieren oder noch nicht recht wissen, wie. Vielleicht wissen, sie möchten da irgendwie mitmachen an dieser Veränderung oder an dem Momentum, das es eigentlich gibt. Weil alle, eigentlich glaube ich, wie halt bei Bildungsthemen gern schnell viele Menschen mitreden, also nicht schlecht auch die Eltern oder melden sich auch Menschen von, die eigentlich mit eher unternehmerischer Haltung sogar möchten in die Schule reinkommen. Und dort haben wir dann auch mit dem Angebot von einem CAS Edupreneur eigentlich können antworten auf das Bedürfnis, wie man Schule oder Bildung kann innovieren, ohne dass man jetzt Lehrperson oder im Schulsystem eingefädelt wirklich agiert. Oder es gibt die Leute, die jetzt gerade als neu einsteigende Lehrpersonen haben auch von Schule gegeben. Da ist ja jetzt gerade auch in Zürich vieles möglich geworden. Und bleibt auch noch ein bisschen möglich, dass auch Menschen, die einfach möchten Schule geben und helfen, dem Lehrpersonenmangel, der herrscht, aktiv Beisteuer geben, mit einem ganz anderen Rucksack, vielleicht mit anderen Erfahrungswerten. Und dort haben wir auch ein Begleitprogramm erfunden, zusammen mit dem Institut Unterstross, zusammen, wo an der PH Zürich angehängt ist, wo wir die Leute auf den Weg schicken und sagen, wir machen wie so eine minimalinvasive zwar Begleitung, aber die fassen Fuß in der Schule. Also die kommen wieder von einer anderen Seite. Und so knobeln wir eigentlich an den Lücken, die es hat, mit unterschiedlichen Zielgruppen und versuchen, die auf allen Ebenen zu beführen.
Und wer zahlt denn schlussendlich für eure Dienstleistung? Also eben, Christian, du hast gesagt, das sind so Workshops teilweise oder so mehrere Workshops am Stück. Wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt habe ich eine Schulklasse, ich bin eine Schulleitung und ich sage, okay, ich will jetzt mit euch zusammenarbeiten. Dann wählt man da ein Fach aus, wo man einfach neu organisiert und anders lernt wie bisher, mit euch eine Methode. Oder weißt du, wie muss ich mir das konkret vorstellen und wer zahlt euch das am Schluss in dem eben Ökosystem, wo es ja so viele Leute hat, die irgendwie mitreden, so wie ich es kenne, über Budget und so weiter?
Genau, also im Prinzip haben die Schulen und Schulgemeinden nicht grosses Budget für so externe Begleitungen. Und im Fall von der Schulklasse, dort bieten wir sogenannte Co-Learning Lab an. Da kommen die Schulklassen jeweils für ein Quartal während einem halben Tag in der Woche bei uns lernen. Also da kommt die Schulklasse mit der Lehrperson etwa 8 bis 10 Halbtage bei uns ins Co-Learning Lab. Und die machen das gratis um Franco. Also dort muss bisher die Schulklasse und Schulgemeinde kein Geld dafür zahlen. Und das ist möglich, weil wir über Stiftungen eine Drittmittelfinanzierung haben, für unsere Arbeit können organisieren. Längerfristig sieht es jetzt so aus, dass wir mit Leistungsaufträgen von der öffentlichen Hand da können, sozusagen einen Teil der Kosten auch abwälzen auf das Schulsystem. Und gleichzeitig wird auch bei weiteren Angeboten, die wir haben, eben so Schulentwicklungsprogramm und Lehreraus- und Weiterbildung, werden wir weiterhin auf Drittmittelfinanzierungen angewiesen sein. Also das ist ein Bereich, weil der ja in der im öffentlichen Schulbereich nicht vorgesehen ist, dass da Private ihre Dienstleistungen anbieten. Dort gibt es auch nicht wirklich ein Businessmodell oder dort gibt es auch nicht wirklich kostendeckende Grundanlage. Und das ist ja auch...
Sondern sind eben auf Stiftungen angewiesen und so Leute, die das wollen unterstützen, die Geld haben und sagen, ich finde das unterstützenswert und darum zahlen wir das, dass ihr das irgendwie der Schule schlussendlich gratis anbieten könnt.
Genau, gratis oder einfach zu einem nicht ganz kostendeckenden Preis. Es gibt jetzt aber auch immer mehr Anfragen, wo man ganze Schulen begleiten können, also so langfristige Schulentwicklungsprojekte. Und dort sieht es so aus, dass wir es jetzt je länger mehr kostendeckend können machen. Also wenn nicht nur einzelne Lehrpersonen oder Schulklassen in dem Sinne unsere Kunden sind, sondern ganze Schulen oder Schulbehörden, dort sieht es ein bisschen anders aus. Aber wir sind auch klar, es soll auch nicht ein grosses Business sein. Also wir verstehen unseren Beitrag auch in einem gemeinnützigen Sinn, dass wir dort nicht möchten viel Geld verdienen, wir möchten können weitermachen und in dem Sinn Kosten decken, aber wir sehen nicht, dass wir aus dem öffentlichen Schulsystem fette Gewinn rausziehen. Das ist auch nicht unsere Intention. Sondern wir sind sehr wirkungsorientiert, wir möchten tatsächlich einen Beitrag leisten, dass das Verständnis von Schule und eben die Lernkultur, die wir zelebrieren, dass die je länger, je mehr im öffentlichen Schulwesen ankommt. Das ist unser Hauptziel.
Also, dass dort auch nach so einem Workshop die Lehrperson wirklich irgendwie Zeug mitnimmt, wie sie kann nachher auch längerfristig Schule geben, was sie vielleicht längerfristig kann ändern kann, wo jetzt nicht in diesen Workshops bei euch ist, aber dass die auch ganz viel Zeug mitnimmt, um das irgendwie längerfristig können umsetzen.
Ja, also im Prinzip ist es super einfach, was wir mitgeben wollen, zum Beispiel einer Lehrperson. Wir glauben, dass jede Lehrperson, die Lernprozess begleitet, selber im Lernen begriffen soll sein. Also, dass sie selber ein Verständnis und ein Bewusstsein hat vom eigenen Lernverhalten. Also, wenn ich nicht mehr am Lernen bin, wenn ich nicht selber mich auseinandersetze mit meinem eigenen Lernverhalten, dann nachher ist es mir gar nicht möglich, Lernprozess zu begleiten. Und was wir eigentlich machen, ist, mit den Lehrpersonen so zu arbeiten, nämlich eigenverantwortlich und dort anknüpfend, wo es für mich relevant ist und intrinsisch motiviert durch das, so zu arbeiten, dass ich selber verstand, wie es geht und was es ist, das, was ich von meinen Schülerinnen und Schülern erwarte. Also wir dann eigentlich wie die Lehrpersonen oder die, die den Lernprozess dann begleiten, durch einen Lernprozess durchschicken, wo sie im besten Fall selber kuratieren für ihre Schülerinnen und Schüler. Das ist auch der Trick. Und wenn man selber verstanden hat, wie schwierig, wie auch eben ergebnisoffen, wie anstrengend, wie viele verschiedene Phasen, dass das durchläuft, wenn man wirklich ernsthafte und intrinsisch motivierte Lernprozesse kuratiert, dann nachher ist das die beste Voraussetzung, dass ich das selber auch nachher entsprechend begleiten kann. Und das ist auch das, was wir mitgeben. Also es ist keine Fachdidaktik, es ist kein irgendwie ausgefuchstes pädagogisches Konzept, sondern es ist eigentlich ein Selbsterfahrungstrip im individuellen Lernverhalten. Das ist auch der Trick.
Du hast jetzt gesagt, eben, gerade im schulischen Umfeld sind sie sehr wirksam orientiert und jetzt wollen sie dort nicht den riesen Gewinn aus dem System rausziehen. Ihr habt auf der anderen Seite aber auch Unternehmenskunden, die ihr das für Unternehmen macht. Ist denn das auch der Moment, wo ihr sagt, um irgendwie können weniger auf Drittmittelfinanzierungen angewiesen zu sein, um können neu mit einem Businessmodell zu machen, wo man wirklich auch Gewinn erwirtschaftet, bietet ihr das dann auch noch Unternehmen an? Und wenn ich das richtig verstanden habe und das so stimmt, wie sieht es dort aus? Wer ist da euer Zielkunde? Geht es um Begleitung von Lernenden? Geht es um Führungskräfte? Wer ist im Unternehmenskontext euer Kunde und wie läuft das dort?
Also vielleicht bevor ich inhaltlich etwas dazu sage, was wir in Unternehmen machen, vielleicht das einmal kurz als Moment von der Strukturierung rundum. Es ist tatsächlich genau das, was du sagst. Wir haben herausgefunden, wie man Menschen in Unternehmen können begleiten eben mit dem Format von diesen Lernreisen. Und zum guten Glück können wir dort mit einer geringen Marge produzieren und sind nicht auf Drittmittel angewiesen. Reich werden wir dort auch nicht. Aber wir haben herausgefunden, dass es den Mechanismus gibt, dass wir eigentlich in Unternehmen können, ökonomisch nachhaltig agieren und möchten darum das ausbauen, damit wir noch mehr quasi Geld selber können erwirtschaften, wo wir unsere eigenen Schulinnovationsprojekte anfangen alimentieren. Also das ist eigentlich der ganze Lauf von der Zukunft, dass wir sagen, hey, sehr toll, wir haben in der Schule gestartet, wir haben über Lernen ganz viel herausgefunden, wir haben es können umlegen und anwenden und adaptieren für Lernen im Unternehmen. Dort können wir Geld verdienen und zwar so, dass wir auch in Zukunft können unsere eigenen Schulinnovationsprojekte finanzieren, die halt defizitär sind und auch immer bleiben. Und weil wir aber so fest daran glauben, dass je früher, desto besser man sollte einsteigen mit Lernen, innovieren und verändern, möchten wir uns diesen Puls auch sicher nicht abschneiden. Oder das ist wie, also darum möchten wir wie selber unser Perpetuum bauen und möchten darum jetzt im Unternehmen ausbauen, stabilisieren, so aufstellen, dass das natürlich mehr Wirkung einerseits und im anderen Nebenzug wir mehr Geld können für, selber erwirtschaften und nicht in Zukunft nur immer auf Stiftungsmittel angewiesen sein. Weil tatsächlich ein Geschäftsmodell für Bildungsprojekte im Schulbereich, ja, also falls das jemand mal findet, dann bin ich auch interessiert daran, das zu erfahren. Das ist tatsächlich eine rechte Herausforderung. Und das sage ich gar nicht wehmütig oder wertend. Ich glaube, das ist einfach so. Und dort ist systemisch, ist das einfach so gelagert. Und das ehren wir und wertschätzen wir. Und zum guten Glück haben wir jetzt Dörle gefunden, um zu sehen, dass wir unser eigenes Schläufchen anvertrüllen können. Also das so strukturell. Und darum spielt natürlich die Crowdinvesting-Kampagne so eine grosse Rolle. Und darum ist es auch nicht so einfach, auf erste Frist zu checken, was wir da eigentlich machen. Weil eigentlich ist es Bildungsrevolution für Schulen, für Kinder. Und es geht um Potenzialentfaltung, um Neugier, um intrinsisches Lernen. Aber das Geld, was es für das braucht, müssen wir eigentlich in den Unternehmen zusammen sammeln, oder? Und darum ist es schon, verstanden jeder, der sagt, ja, also was machen die eigentlich genau? Und das kommt mir gar nicht so recht raus, weil ja, es ist gerade noch kurz halt recht verhängt und in dem Sinn jetzt nicht gerade einfach, wir verkaufen ein Produkt, das kann man beschreiben und nachher im Regal kaufen, einfach gecheckt, oder? Und wir haben ja noch ein paar andere Hürden eingebaut, wo wir vielleicht auch noch darauf zurückkommen, mit so Verantwortungseigentum etc. und so eine neue Form von Wirtschaften. Ja, also dort bin ich auch recht im Frieden und habe darum auch mega Freude, die Resonanz, die es jetzt schon gibt in dem Crowdinvesting, wo uns bestärkt, dass wir irgendwo am Guten dran sind. Klammer zu, das so strukturell noch, aber ja, es freut mich sehr, du hast es voll gecheckt.
Gut, dann bin ich froh. Und jetzt konkret, eben strukturell hast du erklärt, das macht Sinn. Konkret, was ist das Angebot, das ihr für Unternehmen habt? Wer ist da der Zielkunde? Vielleicht lasst ihr auch jemanden zu, der selber ein möglicher Kunde wäre von euch, der sagt, hey, cool, mal irgendwie, das macht Sinn, ich möchte das bei uns ebenfalls implementieren. Was macht ihr da konkret?
Also im Prinzip geht es um die Lernkulturentwicklung in einem Unternehmen. Also wir glauben, dass Teams dann gut vorbereitet sind, dann effizient können arbeiten und in dem Sinn auch gut performen, wenn sie sozusagen ihre eigene Persönlichkeit nicht beim E-Badgen aussen vorlassen. Also wenn man sich selber mitbringt, wenn man möglichst gut zusammenspielt mit den unmittelbaren Kontexten, also mit den Aufgabenstellungen und den Mitarbeitenden und Teamkollegen und wenn man das drittens wirklich gut ausrichten und korrelieren mit dem strategischen Ziel der Organisation. Also die drei Kreise, ich als Persönlichkeit, das unmittelbare Umfeld und der Arbeitskontext plus die strategische Ausrichtung der Organisation. Und wir suchen sozusagen die individuellen Lernfelder in der Überlappung von diesen drei Kreisen. Das ist so die Herangehensweise. Und konkret heisst das, es kommt ein Team auf uns zu und die begleiten wir ein halbes Jahr lang mit einer Workshop-Serie, wo wir genau individuelle Lernprojekte in der Überlappung von diesen drei Kreisen anleiten. Und am Schluss haben sie Prototypen für die Lösung von akuten und dringlichen Problemen, die sie im Arbeitsalltag haben. Und sie haben die Lösung selber erarbeitet und aufgrund von der Erarbeitung dieser Lösung ganz viel herausgefunden über ihr eigenes Lernen, wo sie dann wiederum können längerfristig adaptieren auf ihr Lernverhalten im Allgemeinen. Kunden und Kundinnen sind ganz unterschiedlich. Wir haben ein Projekt von der Lonza begleiten. Wir haben Migros als Kund. Wir haben das Elektrizitätswerk von der Stadt Zürich. Wir haben das Unispital begleitet und so weiter. Also ganz unterschiedliche Branchen, wo wir mit unterschiedlichen Teams unterwegs sind.
Kannst du denn da jetzt vielleicht eins von diesen Beispielen nochmal konkreter sagen? Also weißt du, dass du jetzt wirklich sagst, wir haben bei der Migros oder beim Universitätsspital Zürich sind wir drin, wir haben mit dem Team die Überlappungen gefunden und nachher in diesen 6 Monaten das gemacht und am Schluss haben sie das gehabt. Es ist mir immer noch so, also ich verstehe das, dass ihr das so formuliert, aber so zu wenig klar, was genau. Kannst du das ein Beispiel nennen? Ja,
ich nehme das Beispiel vom Laufbahnzentrum. Das ist ein städtisches Berufsberatungs- und Laufbahnberatungszentrum von der Stadt Zürich. Und die sind gekommen und haben gesagt, hey, wenn wir, insbesondere Jugendliche, in Zukunft von ihrem Berufsleben hinein beraten und sie motivieren und anleiten, wie sie sich auf ihre Ausbildung können entwickeln, dann nehmen wir ein zeitgemäßes Lernverständnis auch als Institution haben. Es sind rund 120 Mitarbeitende und sie haben gesagt, wir möchten eigentlich selber uns fit machen in unserem Lernverhalten. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben sogenannte Lernreise ausgeschrieben, wo man sich freiwillig bewerben konnte, dass Mitarbeitende während rund einem halben Jahr können auf Arbeitszeit auf dieser Lernreise teilnehmen. Danach sind 14 Leute, haben sich da dann, erfolgreich beworben und mit denen sind wir in See gestochen. Die haben wir ein halbes Jahr begleitet und die haben in ihrer Beratungstätigkeit, sind aber auch Leute von der Administration dabei gewesen, in ihrer Administrationstätigkeit, Leute aus dem Kader sind dabei gewesen, dort in ihrer Führungstätigkeit, haben sie Herausforderungen benannt, wo ihnen begegnet. Zum Beispiel hat ein Teilnehmer gesagt, wir müssen den Jugendlichen, die wir beraten, möglichst schöne, positive Geschichten können erzählen für die eher ein bisschen verlorenen oder orientierungslosen Jugendlichen, die zu uns kommen. Und dann nachher hat er im Laufe dieser Lernreise ganz pragmatisch mit 3 Jugendlichen, die er erfolgreich können in eine Berufslehre beraten, Aufnahmen machen, Videoaufnahmen und die mit den Jugendlichen zusammenschneiden, die er nachher als Content, als Beispielmaterial in seinen Beratungen anwenden und da viel schneller auf den Punkt kommen und Bilder zeigen von ganz konkreten Anwendungsfällen, wie Jugendliche können ihre Berufswahl gestalten. Also der hat auf ein Problem, in seinem Fall ein kommunikatives Storytelling-Problem, hat er im Rahmen von dieser Lernreise ganz pragmatisch einen Prototyp von einer Lösung erarbeitet, wo er nachher nicht nur für sich selber und seine Beratungstätigkeit in Zukunft können anwenden konnte, sondern wo er auch teilt hat mit dem gesamten Team vom LBZ, von dem Laufbahnzentrum, und so wie Material können aufbereiten, wo andere auch können nutzen. Und auf dem Weg von der Identifikation oder von der Identifizierung von dem Problem und der Erarbeitung von dieser Lösung hat er natürlich ganz viel gelernt, wie er selbst organisiert und selbstwirksam, also der hat können selber das umsetzen, wo ihm natürlich jetzt auch hilft, andere Herausforderungen können zu lösen. Das als ganz konkretes Beispiel. Und das Schöne ist, dass die 14 Menschen, die dort angefangen haben, einerseits selber jetzt untereinander in einen neuen Modus gekommen sind, vom Zusammenarbeiten und Zusammenlernen, aber andererseits haben sie auch für den nächsten Interessentenkreis in dem Laufbahnzentrum eine weitere Lernreise angeboten. Also in der Zwischenzeit ist bereits die dritte Lernreise abgeschlossen, das heisst, sie tun dort immer weitere Reisen sozusagen infizieren mit dem Lernreisevirus, und das ist auch das, was wir am Schluss Lernkulturentwicklung nennen. Also wenn wir können einen Anstoß mit der ersten Lernreise geben und nachher machen die selber weiter im Sinne von Train the Trainer, dass die nachher selber ihre weiteren Lernreisen dann produzieren und durch das sehr eine nachhaltige Wirkung von dem Produkt, das sie bei uns anfänglich gekauft haben, nachher langfristig in der Unternehmung haben.
Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Across Advisory. Ich habe zu der Across Advisory gewechselt, weil mir Marco schon in unserem ersten Gespräch so viel Potenzial für unsere Buchhaltungsprozesse können aufzeigen, dass es eigentlich klar war. Er kann mir helfen, Buchhaltungen so zu optimieren, dass ich deutlich weniger Zeit brauche, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Ich habe gemerkt, dass Marco seinen Job als Treuhänder ganz anders versteht. Er will nicht einfach Handlanger sein vom Staat und den Ämtern, sondern er will dein Unternehmen wirklich verstehen und Prozesse so optimieren, dass du dich aufs Kerngeschäft kannst konzentrieren. Aktuell bietet sie dir als Hörerin vom Podcast an, komplett kostenlos während maximal 2 Stunden deinen Jahresabschluss 2023 zu analysieren und dir Potenzial aufzuzeigen, dass du bereits im 2023 legal Steuern einsparen kannst und deine Buchhaltung ready ist fürs 2024. Alle Infos findest du in den Shownotes. Das heisst, ihr habt einfach die erste, habt ihr quasi verrechnet, die ist euch gezahlt worden, und nachher haben sie selber intern das weitergemacht und haben das selber aufgeleistet und selber führen das jetzt selber durch mit weiteren Mitarbeitenden, ohne dass sie euch dafür brauchen und ohne dass sie euch dafür zahlen.
Genau, also es ist sehr ein nachhaltiger Effekt für den Kunden. Für uns natürlich nicht jetzt ein Business, wo wir die Leute abhängig machen von uns und wir langfristig dann nachher irgendwelche auch Gelder noch abzügeln, aber das ist ja auch nicht unser Sinn und Zweck. Also wir möchten wirklich erzielen, dass wirklich etwas passiert und nicht irgendwie fiese Trickli einbauen, dass die Leute möglichst lange abhängig sind von uns.
Das ist ja super schön. Also irgendwo muss man Geld verdienen, man ist ein Unternehmen, aber es sollte nicht nur der einzige Zweck sein oder der grösste Zweck sein, dass man Geld verdient, sondern irgendwie, dass man neu mit eben irgendwie einen Impact hat, kann das Problem lösen, kann die Leute weiterbringen. Das klingt mega spannend. Wer ist jetzt als Unternehmenskunde so von der Größe her, was braucht es da? Also könnt ihr da auch für ein kleines KMU, wo irgendwie nur 5 bis 10 Mitarbeitende hat, schon etwas anbieten, was Sinn macht? Oder ist es schon eher ein Unternehmen, das eben 100, 200 bis ein paar Tausend Mitarbeitende hat, die dann da auch etwas richtig daraus rausnimmt? Was macht Sinn?
Also ich würde sagen, es macht sowieso Sinn, also sobald es mehr wie eine Person ist, also in einem Team sich auf den Weg machen, heisst jetzt nicht nur die Grossen, wo irgendwie viel finanzielle Mittel haben, können wir auf den Weg schicken. Ich glaube, das ist ja das Schöne. Lernen passiert niederschwellig und ist für alle grundsätzlich möglich. Was bei uns organischerweise immer passiert, ist, dass wir die Lernanlage von diesen Lernreisen natürlich individualisieren. Es gibt immer ein Vorgespräch, wo Bedürfnis und Bedarf mal geklärt wird, wo man sieht, was ist eigentlich wie die Landungserwartung, oder um jetzt nicht Ziel zu nennen, was steht da im Raum, was ist die Absicht, und wenn man sieht, dass es darauf rausläuft, dass es eigentlich so ein Bespassungsprogramm soll sein, wo am liebsten innerhalb von einem Tag irgendwie lässig und so ein bisschen Teambuilding und so ein bisschen das. Und dann kann man als Vorgesetztes ein Höckchen machen, dass man wieder einmal etwas Gutes gemacht hat und so ein bisschen etwas Lässiges gemacht hat. Dann sind wir die Falschen. Wir sind überzeugt, dass es tatsächlich Zeit braucht, wenn man sich mit dem Lernen ernsthaft möchte beschäftigen, und sagen, für einmalige Interventionen gibt es vielleicht andere, die das auch besser können und lieber machen wie wir. Uns interessiert es dann, wenn vor allem Jo gesagt wird zu eigentlich einer längeren Begleitung. Und das muss dann nicht heissen, dass wir immer gerade ein halbes Jahr und 7 Workshops haben. Wir fahren mit der Minimalvariante von 4 Halbtagen im Moment. Und sind drum eigentlich wie so, haben wir so verschiedene Module, wo man sagen kann, aha, in dem Fall, wenn das das Bedürfnis ist und das der Bedarf ist und natürlich auch die finanziellen Mittel, die dahinter stehen, dann schlagen wir wie das Päckchen vor oder wir stellen uns wie die Module so zusammen, dass es eigentlich auf die Organisation dann passt, egal tatsächlich wie gross oder grossartig die Organisation ist. Also, ja, das ist natürlich vom Geschäftsmodell her auch wieder Aufwand auf unserer Seite. Aber dort passiert ja das, wo dann eben Sinn macht. Oder? Und wir möchten vor allem sinnige, wirkungsvolle Sachen machen. Ja.
Und kannst du da noch etwas sagen zu den Kosten, die vielleicht da jetzt auf eure Kunden zukommen? Eben 4,5 Tage bis 7,5 Tage, irgendwie plus minus über den Zeitraum. Mit was muss ich rechnen? Also eben, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der zulässt und sagt, genau das habe ich gesucht, irgend so etwas wollte ich machen, das würde mir mega helfen. Weil ich glaube eben, aus meinem Verständnis heraus, wenn du noch eine Mitarbeitende drin hast, die alle lernen, für sich selber eben auch so Problematiken umzusetzen, wie du vorher erwähnt hast, so konkret und irgendwie ihre Probleme selber können lösen und Lösungen finden, wo sie nachher auch allen anderen könnt weitergeben. Was will man denn mehr als Chef von seinen Mitarbeitenden? Ist ja eigentlich ein riesen Wert, der da geschaffen wird, wenn die Mitarbeitenden selber einfach eben irgendwie insofern besser können ihre Probleme lösen, besser können selber sich weiterentwickeln und lernen. Und darum, was kostet das? Also, es ist mega spannend für Kunden, habe ich das Gefühl. Aber mit was muss ich da rechnen?
Also, das ist ganz banal. Ich glaube, unter 20'000 Franken kommt man zu einem nicht gescheiten. Ab 20'000 Franken ist so die Minimalvariante und dann nachher ist es ausbaubar. Und wir machen gute Erfahrungen, um wirklich ein bisschen auch vollwertig reinstechen, wenn man irgendwo um die 50'000 Franken könnte budgetieren, all inclusive. Und eine kleine Variante oder ein Einstiegsmodell können wir für 20'000 Franken anbieten.
Okay. Dass man einfach mal eine Hausnummer hat. Super spannend. Wie sind ihr grundsätzlich auf die Idee gekommen, vor 5 Jahren das zu machen? Was ist euer Background? Warum habt ihr das Gefühl gehabt, ihr seid auch die Richtigen für das? Und woher habt ihr euch ein Know-how in die Richtung?
Ja, gute Frage. Frage uns auch manchmal. Weil es ist wirklich nicht ganz konventionell, dass wir aus einer Institution herausgewachsen sind oder uns im Studium kennengelernt haben und dann gesagt haben, wir wollen dieses eigene Produkt auf den Markt bringen. Wir sind eine Gruppe, die grundsätzlich gern zusammen schafft und Freude hat am gemeinsamen Wirken und in dem Sinn eben idealistisch möchte die Welt zu einem besseren Ort machen. Also wir glauben, es gibt ein paar ganz grossartige Probleme und die wollen wir möglichst pragmatisch lösen. Also das ist durchaus unser Antrieb. Wir möchten sozusagen die Möglichkeiten, die wir in unserer Generation, in unserer Ausgangslage haben, möchten wir möglichst ideal einsetzen, dass es vielleicht manchmal mit unkonventionellen, aber super pragmatischen Schritten vorwärts geht. Dass wir die Wachstumslogik umlegen vom Materiellen auf ein gesundheitliches und ein Sinnwachstum. Wir möchten eben die ganz grossen Themen irgendwie anpacken und dort sind wir einfach, unser gemeinsamer Nenner ist das Lernen. Also das ist sozusagen die innere Entwicklung, die es braucht und sozusagen die Auseinandersetzung mit dem eigenen persönlichen Wachstum, dass das eigentlich Voraussetzung ist, um die grossen Themen anzupacken und eben die grossen Probleme zu lösen. Also das ist das, was uns verbindet. Und nachher sind wir ein sehr multidisziplinäres Team, wo sich im Netzwerk eben sozusagen befindet und meandriert. Also es sind ganz viele verschiedene Leute, die da dazukommen, die aus unterschiedlichen Fachrichtungen, Ausbildungen und Erfahrungen herkommend zusammenwirken und dann je nach Projekt auch dann nachher unterschiedlich zusammengesetzt, dann nachher einsetzbar ist.
Wie ich auch einleitend schon gesagt, in einer durch Netzwerkorganisation, kannst du erklären, was das konkret für dich heisst, jetzt im Vergleich zu einem normalen Unternehmen? Was ist denn da genau anders?
Wir sind ein kleiner Rumpf mit wunderbaren Räumen, also physisch auch vorhanden bei der Hauptbrück in Zürich, wo wir einfach sozusagen die Grundlagen von der Kommunikation und von der Administration und von der inhaltlichen Entwicklung abbildet und auch die Organisation von den stehenden Projekten können sicherstellen. Das sind eben die rund 10 Leute. Und dann haben wir ein paar Dutzend Menschen, die je nach Projekten nachher einsetzbar sind. Also wir arbeiten regelmäßig mit Leuten zusammen, die dann auf Mandatsbasis zusammengestellt werden zu einem Projektteam. Und die Leute, die bringen natürlich in ihren anderen Bereichen, wo sie tätig sind, vieles mit. Oder aus diesen Bereichen bringen sie vieles mit. Und so haben wir wieder nicht eine abgeschlossene Aussengrenze, sondern eine Ausgangslage, einen Grundpool. Und von dort aus arbeiten wir mit denen, die genau auf das Thema, das ansteht, Lust und Zeit und Musse und den besten Erfahrungsschatz mitbringen. So kann ich das Ihnen beschreiben.
Cool. Musst du noch ergänzen? Ja, macht Sinn. Ihr habt vor 5 Jahren gestartet und jetzt eben irgendwie in dem Schulthema und stiftungsfinanziert und wirkungsorientiert. Wenn jetzt Leute zuhören, die denken, hey, eigentlich geht es mir ums Gleiche, ich möchte etwas können machen, wo ich voll dahinter stehe, aber irgendwie ist es schwierig, in diesem Bereich ein Geschäftsmodell daraus zu machen, wo man wirklich gezahlt wird, dann gibt es ja eben die Stiftungsfinanzierung genau. Wie sind ihr da losgegangen? Wie habt ihr das gefunden? Was war so der Startpunkt gewesen? Wie haben wir das erste Mal Geld aufgenommen? Was war die Vorarbeit gewesen? Könnt ihr ein bisschen die Entstehungsgeschichte von Intrinsic noch mal erzählen?
Ja, ich glaube, der Trick war, dass wir gesagt haben, wir machen es sowieso. Und wir haben auch mal angefangen. Also sind selber persönlich ins Risiko gegangen und haben sozusagen im Kleinen bereits den Tatbeweis gebracht, dass wir es machen und was wir machen. Das war ganz am Anfang die Lehrerausbildung, die wir gestartet haben. Und dann haben wir Glück gehabt und haben Leute gefunden, die das gesehen haben und Stiftungen, die das haben können möglich machen. Und dann sind wir ganz im Kleinen, peu à peu, haben wir können erste Finanzierungen organisieren. Aber haben die natürlich selber auch stark investiert. Also am Anfang hat das auch mit Freiwilligenarbeit zu tun in dieser Aufbauphase. Und haben dann so sozusagen in konzentrischen Kreisen können die Wirkung, die Resonanz und durch das dann eben auch die Ermöglichung können sicherstellen. Und haben dann einen grossen Förderpartner können überzeugen über mehrere Jahre. Das ist die Stiftung Mercator Schweiz und die begleitet uns jetzt schon seit einigen Jahren. Und das ist sozusagen der Grundmotor gewesen, wo wir es gegenüber gefunden haben, wo an die Idee und als Team glaubt, hat und nach wie vor glaubt. Und das ist schon auch eines von unseren grossen Glück gewesen, dass wir so können starten und überhaupt können das auch erarbeiten, weil wir ja wie das Produkt und Methodik laufend neu erfunden und verfeinert haben. Und das braucht einfach Zeit und ein bisschen Investitionskapital, wo wir sonst jetzt nicht gerade selber können, aus der eigenen Tasche finanzieren.
Das heisst aber auch, ihr habt nicht einfach nur eine Idee gepitcht an den Stiftungen, sondern ihr habt wirklich angefangen und einfach gemacht und geschafft und parallel dazu dann Finanzierungspartner, eben Stiftungen gesucht, die sehen, ihr macht, ihr setzt um, vielleicht erst die Ergebnisse können sehen und dann sagen, mal, das ist cool, da machen wir mit, da geben wir die Finanzierung, die es braucht. Dass ihr das wirklich parallel gemacht habt und nicht einfach gesagt habt, das ist die Idee und jetzt suchen wir und erst wenn wir Finanzierung haben, dann legen wir los.
Genau, es ist wirklich so ein iteratives Ping-Pong-Spiel, auch, wo man auch mal Vertrauen hat ins Gelingen und wo man muss zulassen, dass es scheitern darf.
Aber ich glaube, es war schon sehr außergewöhnlich gewesen, in diesem Fall, dass die in diesem Zustand haben können Jo sagen, ist, glaube ich, schon. Also das hat viel für mich Innovationscharakter wiederum in dieser Stiftungswelt gehabt, was dort passiert ist. Also am Anfang, wenn man sich nicht kennt, kann man nicht von Vertrauen reden. Ich meine, das ist das, was gewachsen ist in den letzten Jahren. Aber die haben irgendwie entschieden, dass es sich lohnt, noch nicht zu wissen, was es ist. Und haben als Vorschusslorbeeren quasi geglaubt, dass mit dieser Haltung, mit dieser klaren Absicht und mit dem Wunsch und mit dem auch hehren Ziel und Anspruch vom es ist ein Versuch, oder? Wir haben ihnen nie gepitcht, dass wir wissen, wie und finden, dass wir die einzig genialen Menschen sind auf dieser Welt, die das werden können machen, sondern sind halt von Anfang an mit einer anderen Haltung drin, nämlich unwissend im Sinn von unfähig, im Sinn von, wir werden viele Leute brauchen, die das können, was wir nicht können. Also es sind, auch dort ist wie eine Art, etwas passiert, wo wir jetzt immer wieder auch im Lernen oder mit Organisationen und Schulen, wo wir begegnen, oder? Wir haben gesagt, es gibt andere, die können es besser wie wir, die brauchen wir. Wir müssen uns vernetzen, wir müssen transparent teilen, wir müssen über Fehler schwätzen, wir müssen darüber, also die realistische Chance in Kauf nehmen, dass wir werden scheitern. Und wir machen es trotzdem, oder? Und rückblickend haben wir eigentlich dort wie auch so ein Lernprozess gemacht, wo jetzt viele Leute, die bei uns in unterschiedlichen Angeboten dabei sind, durchmachen. Das gilt es einfach kurz mal auszuhalten. Und dann hast du im besten Fall Gelingensbedingungen und du hast ein bisschen Glück und es ist ein bisschen Zufall und es ist ein bisschen Bejohung und es hat auch immer die gegeben, die uns, oder gibt es immer noch, die uns blöd finden. Die muss es alle geben, systemisch. Also brauchen wir ja auch die, die anti-intrinsik immer noch sind. Und dort, glaube ich, ist so eine, bei uns so eine von mir aus auch naive Zweckoptimismus gewesen, dass wir überzeugt gewesen sind, dass die Zukunft einfach Band spricht und sie bereits vor der Tür steht, oder? Und wir gehen im Fall rein. Und ja, wir werden mühsam sein und wir werden nicht aufgeben, aber es ist ganz klar, wenn du die Zeichen von dem, was die Wissenschaft und Neuropsychologie und all die Entwicklungspsychologen und grossen Pädagogen herausgefunden haben, schon vor x Jahren, man weiss eigentlich, wie nur man scheitern daran, es effektiv umzusetzen. Egal in Schulen, egal in Unternehmen. Und am Ende vom Tag ist dort die Zielgruppe riesig, oder? Es ist einfach riesig. Überall wird gelernt. Und ja, wir müssen jetzt, werden die Intervalle auch immer kürzer. Von Änderungen, die uns das ganze Leben auf den Kopf stellen. Und da ist ChatGPT und all die AI-Anbindungen, die es gibt, das ist ja erst der Anfang. Also wir sind am Anfang und wir müssen uns auf den Weg machen, oder? Und dort sind wir völlig getrieben von dem, dass wir dort auf die Zukunft wetten. Und es ist wie gar nicht verhandelbar, ob du dich bewegst. Und es ist eher schlimm, wenn du dich noch nicht auf den Weg gemacht hast. Weil, also dort eiern wir irgendwie rum und treffen einfach zum Glück immer wieder auf Fügungen, wo Menschen uns bejohen und unterstützen und begleiten und kritisieren. Und das schärft uns eigentlich immer wieder so in unserem Pendeln, oder? Zwischen wo docken wir der nächste Pfeiler im Boden ein. Und ja, und am Anfang haben wir einfach auch Glück gehabt. Genau.
Vielleicht noch zum das Bild jetzt nochmal von unserem organisationellen Wachstum noch ein bisschen vervollständigen. Im Moment haben wir einen guten Lauf und es klingt vieles, wenn auch nicht alles, aber wir sind ganz am Anfang einmal voll aufgelaufen und gescheitert. Wir haben einen ersten Aufschlag von Intrinsic angepackt, wo wir eine Förderung hatten vom Mikropionierfonds, wo wir eine erste Version aufgesetzt haben und die ist absolut in die Hose gegangen. Also nicht wegen Mikropionierfonds, das war eine ganz tolle Zusammenarbeit gewesen, aber wir haben es wie nicht auf die Reihe gekriegt und haben unser Produkt nicht können so umsetzen, dass es irgendwie eine Nachfrage und eine Resonanz gehabt hätte. Also dort haben wir einmal an die Wand gefahren, haben müssen aufhören und haben nochmal neu gestartet. Also das gehört auch dazu. Mhm. Und ich glaube, dank dem, dass wir dort einmal ganz viele Fehler haben dürfen machen und einen zweiten Anlauf haben können nehmen, ich glaube, darum ist jetzt in dem zweiten Anlauf auch vieles besser gelungen, weil wir aus dem ersten können lernen. Also es ist nicht immer alles so schön linear und heiter gewesen. Das muss ich auch noch das die Vollständigkeit auch noch beitragen. Über das reden wir auch nicht so gern, aber ich glaube, es gehört auch dazu und in der Zwischenzeit eben, klingt es uns, glaube ich, auch immer mehr stolz sein auf die, das grosse Scheitern, weil es eben ein fundamentaler Lernprozess für uns selber gewesen ist.
Super wichtig. Also ich glaube, eben, aufs Scheitern selber musst du nicht stolz sein, aber auf das, was du daraus gelernt hast und das eben nicht aufgehst, sondern dass du einfach daraus gelernt hast und weitergemacht hast und es irgendwie nochmal probiert hast und es besser gemacht hast. Und dort ist ja das, was es schlussendlich ausmacht. Du scheiterst jetzt so oft im Leben, fragst, wie machst du weiter oder machst du überhaupt weiter oder hörst auf und gehst auf. Jetzt sind wir am nächsten Punkt. Und zwar eben, jetzt suchen dir Investoren, in einem Crowdinvesting. Jetzt suchen ihr Leute, die sich an dieser Reise begleiten wollen, finanziell, wollen investieren. Was möchtet ihr gerne von diesen Leuten und für was braucht ihr denn jetzt gerade das Geld? Was macht ihr mit dem Geld, das ihr einsammelt? Was für Leute möchtet ihr als Investoren? Weil wenn ich es bis jetzt richtig verstanden habe, sucht ihr nicht die Investoren, die einfach nur möglichst viel Geld rausholen aus dem, was sie jetzt investieren, sondern auch andere Sachen, oder?
Genau. Es sind jetzt einige Fragen aufs Mal gewesen. Ich fange vielleicht mit der an, wo du gerade aufgehört hast. Tatsächlich haben wir die AG im Verantwortungseigentum gegründet. Das heisst, dass wir glauben, dass man auch auf eben organisationaler Ebene oder struktureller Ebene eine neue Form von Wirtschaften sollte möglich machen. Da gibt es die Purpose Schweiz, wo sich auf die Fahne schreibt, dort mit dem Verantwortungseigentum einen neuen Pfeiler im Block also mal einzuschlagen. Und zwar heisst das, dass in dieser AG andere Logik herrscht, wie so die gängige Startup-Logik und dann der schnelle Exit und Gründer können sich irgendwie möglichst viel Geld und Investoren wieder möglichst viel Geld oben offen und eigentlich agiert man so, dass man möglichst schnell möglichst viel Geld aus dem Startup rausziehen kann. Also ich will da nicht alle Startups jetzt gerade mit dem so verurteilen, aber der Zug hinzu, dass man immer wieder will Investoren gefallen oder auch Investoren Forderungen stellen, wie sich ein Unternehmen sollte entwickeln, dort setzt Verantwortungseigentum an, weil das Kapitalrecht und das Stimmrecht trennt sind. Also es heisst nicht, der, der am meisten Geld gibt, hat am meisten Macht oder am meisten Stimme in einem Unternehmen und kann so wegweisend das Voranschreiten von der Firma mitbestimmen, sondern das Stimmrecht haltet immer die aktuellen Mitarbeitenden von Intrinsic und sichern so den Weg, wo eben so der Purpose von Intrinsic nie verliert. Also dort ist wie neu. Es hat noch nie ein AG im Verantwortungseigentum gegeben, das ein Crowdinvesting gemacht hat. Haben wir jetzt gerade gemacht und scheinen bis jetzt Erfolg zu haben mit dem. Und das schließt in die Frage, was sind das für Leute, die investieren? Einerseits sind es natürlich Freaks und Fools, die uns kennen und mit uns schon geschafft haben und uns beführen und bejohen. Und sicher sind es aber auch Leute, die glauben, dass die Art, wie wir die AG jetzt organisational aufgestellt haben, dass das ein guter Weg ist. Also es geht eben nicht um Profitmaximierung, es geht nicht ums Geld rausziehen. Es geht an den Glauben, dass die Rendite, die ausgeschüttet wird, nochmal gehälft, die ist einerseits deckelt und andererseits wird sie auch noch halbiert, dass nur die Hälfte von der Rendite an Investorinnen ausgeschüttet wird und die andere Hälfte führen wir eben zurück in den Topf, wo wir unsere eigenen Schulinnovationsprojekte finanzieren. Also kurz gesagt, wegen dem Geld musst du es nicht machen. Es ist eine Art eine Sinnrendite, die du bekommst. Du bekommst natürlich wie eine Co-Learning-Rendite, also du darfst mitmachen, bist aktiv im Netzwerk dabei, aber jetzt aus rein finanziellen triebenen Argument machst du es eigentlich nicht. So, das ist so wie eine, du musst wie zum Prinzip von dem Sinn und von dieser Wirkung, die wir haben und weiter antizipieren. Zu dem sagst du ja. Und du willst, dass sich etwas bewegt.
So. Aber jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Du könntest ja einfach sagen, du machst wie ein Crowdfunding, wo du eigentlich nur Geld sammelst von Leuten, die gar nicht erst beteiligt sind an der Firma, sondern die einfach an die Idee glauben und irgendwie das mal spendet. In Anführungszeichen, ihr habt euch ja gleich für den Crowd-Investing-Teil entschieden, also dass die Leute, die investieren, schon auch nachher Mitinhaber sind an dieser Firma. dass ich es richtig verstanden habe, die sind zwar Mitinhaber, haben aber kein Stimmrecht, weil das Stimmrecht ist immer bei den Mitarbeitenden von Intrinsic. Richtig.
Genau, aber sie haben Kapitalrecht. Das heisst, sie haben Anrecht auf Ausschüttung von Dividenden. Und dort ist, wenn es gut läuft, können die Investoren ganz normale Renditen bekommen. Allerdings sind die, wie Christine gesagt hat, deckelt. Also wir sagen, im besten Fall hast du langfristig ein Multiple von 3 und dort hört es auf. Also du kommst, wenn es gut läuft, das Dreifache von deiner Investition wieder zurück über. Das finden wir adäquate Risikodividende oder einfach ein Abfedern von dem Risiko, wo du eingegangen bist. Weil wenn es schlecht läuft, wie bei jedem Investment, dann nachher siehst du gar nicht mehr etwas von dem Geld. Wenn es gut läuft, kommst du längerfristig das Dreifache zurück über und dann ist aber fertig. Also mehr gibt es nicht, weil man dort eben aus den Prinzipien vom Verantwortungseigentum findet, hey, es geht da in unserem Fall nicht darum, dass Einzelne möglichst viel Geld rausziehen können, sondern dass wir jetzt die Wachstumsfinanzierung bekommen, um weitermachen und ausbauen. Und das soll adäquat honoriert werden, aber nicht mehr.
Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmagründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluas.ch/firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil deiner Gründungskosten. Alles auf baluas.ch/firma-gründen. Wie funktioniert das rechtlich? Also ich finde es eine spannende Sache. Du kommst nachher Dividenden über, bis maximal der dreifache Wert von dem, was du investiert hast, wieder draussen hast. Und nachher hast du ja immer noch die Anteile. Die sind dann einfach ab dem Zeitpunkt nicht mehr dividendenberechtigt. Hast du denn überhaupt noch irgendein Recht? Weil du hast ja kein Stimmrecht. Was ist, wenn das passiert ist? Sind denn deine Aktien verschwunden? Oder, weißt du, was passiert denn? Ich kann es nur verstehen.
Ja, die gibt es denn noch. Aber genau, sie haben dann wirklich keinen Wert mehr. Ab dem Moment, wo die maximal mögliche Dividende ausgezahlt worden ist, haben sie ökonomisch für dich sozusagen keinen Wert mehr. Du bist dann nur noch einfach Teilhaber, aber es bringt dir dann finanziell nichts mehr. Und dann nachher hast du die Möglichkeit als Aktionär, uns die Aktien zum Nominalwert zurückzuverkaufen. Also dann haben wir Interesse, sozusagen, dann ist ja die Wachstumsrunde längst durch von dieser Wachstumsfinanzierung und dann nachher möchten wir gerne die Anteile wieder zurücknehmen, um bei einer allfälligen weiteren Finanzierungsrunde die wieder neu auszugeben zu der neuen Bewertung von der Unternehmung. Und all, also die Prinzipien, die sind, und eben auch die deckelte Dividendenmöglichkeit, die ist festgehalten im Aktionärsbindungsvertrag, wo wir mit den Aktionären also ganz klassisch abschliessen. Und unsere Selbstbeschränkung, sozusagen, dass wir eben nicht, dass jetzt die Grundprinzipien vom Verantwortungseigentum über Nacht ändern in den Statuten, die ist sozusagen in dem Sinne versiegelt, dass ein Veto-Share, also eine Aktie, wo wiederum über die Mechanismen vom Aktionärsbindungsvertrag ausgestattet ist, mit dem Recht auf Veto einzulegen, wenn wir die Grundprinzipien vom Verantwortungseigentum verletzen würden. Und die eine Veto-Aktie, die wird gehalten von einer externen Stiftung, wo genau die Aufgabe hat, dort ein Auge drauf zu legen. Also das ist wie den 100% wasserdicht verbrieft, dass wir den Prinzipien, die wir uns auferlegen und auch den Aktionärinnen und Aktionären auferlegen, dass wir die nicht verbessern können.
Und jetzt, du sagst die dreifache Rendite, du hast gesagt, oder? Also mindestens, das ist ja gleich eine schöne Rendite, für die Dreifachung ist machbar. Hast, wenn ihr euch den Businessplan anschaut und es jetzt gut läuft oder, und super gut läuft, in welchem Zeitrahmen soll da etwa machbar sein? Also, weißt du, wie lange muss ich da rechnen? Natürlich, hey, es ist wie immer, gell? Ein Businessplan kann man so schreiben, wie man will und kann man sich super reich rechnen oder nicht reich rechnen, aber einfach, es hat ja trotzdem irgendwo einen finanziellen Aspekt in der Investition drin. Mit was kann ich da rechnen? Habe ich da noch 30 Jahre, bis das Retour kommt oder ist das potenziell früher möglich?
Wir rechnen mit einem Zeithorizont von 10 Jahren. Dass man die Rendite ausschütten können, das ist sicher optimistisch und überhaupt nicht unmöglich. Aber was nächstes Jahr wird sein, das weiß niemand. Wir haben jetzt gerade aktuell schöne Auftragsperspektiven. Im Moment sind wir auf Kurs, aber wir brauchen natürlich den Erfolg über die nächsten paar Jahre, dass es, also auch der ökonomische Erfolg, dass der Plan aufgeht. Und dort lehnen wir uns natürlich ein Stück weit aus dem Fenster raus, aber haben alles in allem ziemlich realistische und durch das eben auch eine konservative Perspektive uns angeschnallt.
Ja, und eine Verdreifachung in 10 Jahren ist ja dann trotzdem auch eine Rendite, die sich lässt sehen. Also jetzt auch nichts mega Unterschwelliges. Also ihr dürft euch da auch in die Richtung schon verkaufen. Es ist nicht, logisch ist es natürlich nachher vorbei. Man hat maximal die Verdreifachung in dem Sinn. Aber
ja, wir haben auch nicht die Logik, dass wir ein Versprechen machen oder Hoffnung wecken, dass wir jetzt das eine Unicorn werden, wo du als Investor den grossen Reibach machst. Das tun wir von Anfang an ausschliessen, weil wir das A, gesellschaftlich nicht mehr sinnvoll finden und B, in unserer Branche, wo wir unterwegs sind, relativ unrealistisch ist und C, wir uns als intrinsik über eine gemeinnützige Logik definieren und sagen, hey, in der Bildung soll es nicht primär darum gehen, dass jemand das grosse Geld machen kann, sondern in der Bildung soll es in unserem Fall und mit unserer Herangehensweise primär darum gehen, um eine möglichst grosse Wirkung schnell können zu erzielen.
Und das schließt vielleicht auch noch an auf eine andere Frage, die ich bei dir gehört habe. Wieso ist denn in der Crowdfunding? Also dort ist schon auch wie die Logik, dass es eben nicht immer die riesen Angel-Investors braucht und Seed-Investors und all die, die Millionenbeträge schütten, wo man eben quasi auf dem Kuhmarkt sich irgendwie anpreisen und so die Logik, was auch gibt, wo man auch immer wieder anprobieren. Und wir tatsächlich glauben, das, was wir tun, hat so einen starken gesellschaftlichen Aspekt oder eine Wirkung schlussendlich für die Gesellschaft, die wir uns wünschen, dass es mega Sinn macht, dass jeder quasi normale Mensch kann Investorin werden kann. Aber einen Betrag von 480 Franken, natürlich ist das auch ein Betrag und das ist aber die Logik, oder? Dass eben nicht du nur quasi die sowieso schon viel Geld haben, noch mehr Geld können machen, sondern so die Kraft von dieser Crowd, dass jeder kann Jo sagen, jeder kann Investorin werden, jeder kann partizipieren, jeder kann unterschiedliche Renditen erhalten. Dort finden wir schon lässig, wenn es dort angeht. Richtig, eben gleich so Partizipation im weitesten Sinn. Und nicht einfach ein Funding, wo du weißt, ich gebe mein Geld und dann wirst du vielleicht noch ein Apero und dann ist eigentlich dann gut. Oder im besten Fall passiert dann etwas und du hast das ermöglicht. Ich meine, so sind ganz viele lässige Projekte entstanden. Und gleich, es ist wie ein bisschen anders als Wunsch, das Investing, dass man wirklich sagt, wir nehmen die Leute dort in eine längerfristige Verantwortung, aber auch in eine grundsätzliche Ermöglichung vom Können Investorin und Mitinhaberin sein.
Und das sieht man jetzt auch, die ersten 100, die jetzt investiert haben, das sind vor allem Leute, die mit uns zusammenarbeiten, die bei uns schon an Bildungsprogrammen teilgenommen haben oder auf unserem Bildungsprogramm mit beitragen. Also es ist wirklich genau das Abbild eigentlich von dieser Netzwerkorganisation, die wir jetzt vorhin auch schon angesprochen haben, tut sich jetzt auch manifestieren in der Mitträgerschaft über die Investorinnen. Und das ist natürlich schon, hat eine gewisse Kohärenz und ist extrem schön und gibt, glaube ich, auch sozusagen wieder eine gewisse Grundlage und vielleicht sogar Sicherheit, um so weitergedeihen, weil dass sich Leute da investieren und auch am Erfolg interessiert sind, die bereits im Netzwerk agieren. Und so können wir, glaube ich, auch die Wirkung skalieren.
Es klingt super spannend. Jetzt habe ich stelle ich mir als potenzieller Investor eine Frage, ich euch zuhören. Ich habe ja insofern als Investor im Vergleich zu einer klassischen AG ja dann weniger Recht, oder? Also ich habe erstens kein Mitspracherecht und zweitens ist mein Upside, mein potenzieller Gewinn rein finanziell kleiner, wie das im normalen Fall ist. Und gleichzeitig gibt es ja euch, die ja auch Mitarbeitende sind in dieser Firma, mehr Recht, oder? Ihr habt das Mitbestimmungsrecht und ihr könnt dann die Aktie zurückkaufen. Wie löst ihr jetzt das, dass ihr euch nicht mit dem wie übervorteilt? Im Sinne von, dass ihr halt dann einfach sagt, hey, wir wir wollen den Aktionären, denen, die sie jetzt investieren, maximal das Dreifache auszahlen. Selber sind wir ja auch Mitinhaber, nehme ich an. Und selber verdienen wir dafür dann aber irgendwann super hohe, vielleicht überdurchschnittlich hohe Löhne. Weißt du, wie kann man so das Risiko ja, minimieren? Oder wie ist das gelöst und geregelt?
Also, erstens, wir sind zwar, also du hast als Investor kein Stimmrecht, aber wir sind sehr interessiert an deiner Stimme. Und das leben wir bereits, eben, das haben wir jetzt mehrfach besprochen, in dem Netzwerk. Wir tun viel unser Umfeld auch einladen, zum Stimme abgeben oder zum Mitdenken, mitknobeln, zum knifflige Fragen im Entwicklungsprozess von Projekt auch mitzulösen. Also wir sind sehr interessiert an deiner Stimme und die wird auch gehört. Das wissen alle, die schon mit uns im Netzwerk unterwegs sind. Aber du hast formal kein Stimmrecht, was dir ja im Prinzip realistisch ja auch nicht bringt, weil du bist Minderheitsaktionär und danach kannst du zwar der GV deine Stimme abgeben, aber hast ja gleich nichts zu sagen, weil du Minderheitsaktionär bist. Also deine Stimme interessiert trotzdem sehr stark, auch wenn du formal juristisch kein Stimmrecht hast. Mhm. Das andere ist, zu dem Verantwortungseigentum gehört auch, dass wir unsere eigenen Bezüge, unsere GründerInnen-Kompensation deckelt haben. Also auch wir tun uns verpflichten, um nicht den grossen Reibach zu machen. Also es gilt nicht nur, dass die Aktionäre und die Investoren nicht können, übermäßig viel Rendite rausziehen, sondern wir selber auch haben einen ganz klaren Plan, was im besten Fall unsere Kompensation ist, die wir rausziehen können, bevor wir unser gesamtes Stimmrecht auch als GründerInnen übergeben dem Mitarbeiterpool, wo eben genau in dem Verantwortungseigentum noch eine die gesamte Stimmmacht hat, was die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung von dem Unternehmen anbelangt.
Also das heisst eben, es ist wirklich alles, sowohl eure Kompensation wie einfach die finanziellen Aspekte sind alle eigentlich dem Zweck untergeordnet, sodass der Zweck im Vordergrund steht und man es auch kann, dann das Geld wieder so investieren, dass dem Zweck am meisten dient. Und dass es halt so über Loops, oder eben, es ist jetzt Wachstumsfinanzierung, irgendwann ist das abgeschlossen, das Geld retour, ihr könnt die Aktie zurückkaufen und dann wieder wie die nächste Runde nochmal machen, vielleicht gibt es auch parallel mehrere Runden, aber dass man dann einfach so wieder kann weiter wachsen und alle davon profitieren, ihr verdient gut, aber es ist deckelt, die Aktionäre kommen den Renditen über, aber es ist deckelt, also dass irgendwann eben nicht einfach alles nur ausgeschüttet wird, sondern in Zwecke investiert wird und ihr immer mehr Wert könnt schaffen. Habe ich so gut zusammengefasst. Das ist eigentlich der Hintergrund von dieser eigenen, oder von dieser, wie heisst es? Wie heisst das Fachwort? Verantwortungseigentum,
ja.
Genau.
Ja, absolut.
Richtig zusammengefasst. Perfekter Werbespot. Ich weiß nicht ganz, ob das lauter ist in deiner Rolle als Moderator. Ja, genau. Also,
nein, ich
habe es ja. Und wir glauben tatsächlich, dass es so ist und meinen das ernst und eben haben es auch. Also das ist jetzt noch nicht installiert, das werden wir erst nach Abschluss von dieser Crowd-Investing-Runde machen, mit dem Veto-Share. Also es ist auch unumstößlich, die Prinzip. Ich meine, da kann man ja schnell mal sagen, ja, wir haben jetzt gerade eine gute Idee und möchten uns als attraktive Brut anbieten bei InvestorInnen, nachher tun wir alles wieder ummodeln. Und das ist in unserem Fall dann nicht möglich, weil wir es eben mit so einem Veto-Recht von einem externen wasserdicht verbriefen. Und ich glaube, das ist schon eine sehr stabile Geschichte, wo wir, eben, wie es Christine gesagt hat, auf unternehmerischer Ebene einen neuen Weg beginnt, wo halt super kohärent ist mit der Haltung und dem Inhalt, wie wir unsere Produkte bauen. Also mit dem eigenverantwortlichen Lernen passt das natürlich sehr gut, einfach von der Philosophie her.
Das klingt mega spannend. Ich kann nicht einen Werbespot machen, sondern ich habe es mehr probiert, so zusammenzufassen, wie ich es verstanden habe, zum Fragen, ob das stimmt. Mega neue Form von Unternehmertum. Darum finde ich es extrem spannend, dass ihr da seid, weil ich möchte ja die Breite abdecken und Leute, die zuhören, da erklären, was alles für Möglichkeiten gibt, wie sie sich vielleicht da könnten vorstellen. Was denn für einen selber stimmt, muss jeder immer selber wissen, ob das der richtige Weg ist für ihn oder ob er lieber das klassische Weg will gehen, ob das in der Finanzierung ist oder bei seinem eigenen Unternehmen. Aber sehr spannend und ich glaube, man merkt wirklich, bei euch ist der Zweck im Vordergrund. Und es geht euch wirklich darum, dass ihr dort etwas verändern wollt, dass ihr Bildung verändern wollt, dass ihr das in die Zukunft bringen wollt, dass ihr den Lernprozess verändern wollt. Wenn jetzt jemand investieren will, das hat ab 480 Franken, wie funktioniert das genau, was muss man dafür machen, wie läuft das nachher ab? So als Abschlussfrage.
Also du gehst ganz banal auf die Omnium-Seite, dort gibt es ganz viele Informationen, wo dir eigentlich so das basale Fundament von vom momentanen Geschäftsmodell und Weiterschritte und Prognosen und alles kannst du dir informieren und lesen. Irgendwann wirst du dich dort hoffentlich entscheiden, zum Investieren und dabei sein. Und dann ist es tatsächlich noch ein Prozess, wo man durchläuft, weil natürlich so rechtliche paar Geschichten müssen abgedeckt werden. Also es ist ja alles in der Online-Umgebung. Du registrierst dich bei Omnium, du registrierst dich bei Aktionariat, wo nachher du dein Wallet hast, wo du deine digitalen Aktien wirst haben. Dort ist der Versuch gemacht, einen ganz möglichst einfachen, reibungslosen Prozess für die da bereit zu haben. Und wir kriegen schon auch immer wieder Rückmeldungen, dass es doch noch kurz ein bisschen Aufwand braucht. Du musst deine Idee bereit haben, du musst die mit der Kamera verifizieren, dass man auch wirklich checkt, dass du das bist, was auf der Idee ist. Und es ist aber tatsächlich einfach der rechtlich beste und nötigste Prozess, wo du so einmal durchläufst. Du musst über 18-jährig auch sein, um investieren zu können. Und dann, wenn du am Schluss quasi über deine Bankverbindungen dein Investment bestätigst, dann kriegst du wie ein digitales Wallet, wo deine Aktien sich drin befinden. Und dort drinnen werden eben die Partizipationsscheine, die du hast, gespeichert. Und die kannst du auch privat von Wallet zu Wallet dann weiterverkaufen. Es gibt keine weiteren Gebühren für die, die für das anfallen, wenn du investierst. Die übernehmen wir grosszügigerweise. Und ja, also in dem Moment bist du dann eigentlich Mitinhaberin und Investorin. Und wir laden natürlich dann am Schluss auch alle ein, die investiert haben, zu einem freudigen Vier-Moment. Und im Prinzip ist denn das. Also ja, es ist dann relativ, cool. Eigentlich relativ einfach. Ja.
Ich muss vielleicht noch sagen, dass das so relativ einfach geht, rein digital, das ist noch nicht so lange möglich. Es basiert auf einer Gesetzesänderung, die, glaube ich, vor 2 Jahren ungefähr im Parlament für die Schweiz beschlossen worden ist. Und das ermöglicht erst überhaupt die digitale Abwicklung von Aktienausgabe und Aktienkauf. Und darum werden viele noch gar nie in Berührung gekommen sein mit dieser Möglichkeit von einem Crowd-Investing, wo man digital abwickeln kann, weil es das gar nicht so lange gibt.
Aber alle weiteren Infos, Detail-Infos, natürlich die Webseite, wo man kann nochmal das Ganze nachlesen, wo all die Sachen nochmal beschrieben sind, findet man in den Shownotes, wenn man den Podcast gehört hat oder wenn man das Video geschaut hat, verlinkt unterhalb vom Video. Ich glaube, es kann auch spannend sein für Leute, die einfach mal sagen, sie wollen so einen Prozess begleiten mit so einer Firma im Verantwortungseigentum und das einfach mal miterleben und mal schauen, wo das Gefühl haben, das ist cool, es geht gar nicht um die Rendite, sondern auch da wieder ums Lernen. Wie läuft das? Was heisst das? Wie geht das konkret am Schluss? Ist super spannend, wer sich da vielleicht in die Richtung einmal möchte weiterentwickeln, halt live dabei sein, wenn er nur darüber reden. Darum, es würde mich freuen, wenn der eine oder andere sagt, er glaubt an den Zweck, er findet euch einen Zweck cool, findet euch ein gutes Team und investiert. Merci vielmals euch für eure Zeit. Wir sind schon bei deutlich über einer Stunde, wo wir am Reden sind, mega schnell vorbeigegangen. Hat super viel Spass gemacht. Ganz viel Erfolg weiterhin beim Crowdinvesting. Und wer jetzt den Podcast bis zum Schluss gehört hat, natürlich schauen, ob ihr investieren wollt, aber auch den Podcast an 3 Leute weiterleiten, die vielleicht Interesse haben könnten, die könnten Interesse haben an Intrinsic, aber natürlich auch an Unternehmertum im Allgemeinen, dass der Podcast kann weiterwachsen kann und dass die Folge oft gehört wird. Danke vielmals euch und noch ganz einen schönen Tag.
Danke
vielmals. Tschüss, Nico.
Tschüss.
Tschüss zusammen. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.